Songpoeten, der Podcast.
Hallo, liebe Songpoeten-Zuhörerinnen, hallo, liebe Songpoeten-Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses ganz wunderbaren Podcasts, in dem ich das Vergnügen habe, mich mit spannenden MusikerInnen zu unterhalten. Und heute habe ich eine Band hier, über die ich mich sehr freue, weil sie ein Debütalbum hingelegt haben, das wirklich, ich sage mal, so ein bisschen etepetetisch mich mit der Zunge schnalzen lässt, weil es mir so gut gefällt. Und ich freue mich, dass ich jetzt mit Ihnen reden kann und mir mal so ein bisschen anhören kann, wie es zu all diesen Dingen kam. Ihre Band heißt Bruckner und sie beide heißen auch mit Nachnamen Bruckner, denn es sind Brüder. Herzlich willkommen, Jakob und Matti Bruckner.
Hallo.
Schön, dass Sie hier sein dürfen.
Jungs, das ist ein extrem gelungenes Album, das ihr da veröffentlicht habt.
Oh.
Und ich freue mich da ein bisschen mit euch einzutauchen. Erstmal aber müssen wir jetzt natürlich so die Bandgeschichte aufwickeln und so. Da habe ich im Internet paar interessante Dinge gelesen, die ich mit euch unbedingt besprechen möchte, wie wir das ja immer hier so bei den Songpoeten machen. Und nachher haben wir auch noch ein paar Fragen von ein paar Bandkollegen an euch, die wir euch dann vorspielen. Aber erstmal, ihr kommt beide vom Chiemsee, um das mal so ganz grob lokal einzuordnen, oder?
Ja, ganz grob, genau. Nicht direkt, also wir waren leider nicht Haus am See.
Ja.
Aber so ein Kaff, so ein Kuhdorf, 20 Radminuten weg vom Chiemsee. 5 Autominuten.
Und ist das ist natürlich so ein klassisches Rennrad Sommerferien. Wir treffen uns mit unseren Freunden alle irgendwie an dem einen Strand, den nur wir kennen, und dann hängt man da so ein bisschen ab, oder?
Ja, tatsächlich haben wir Seen direkt ums Eck, die noch näher sind als der Chiemsee und ein bisschen kleiner sind und teilweise nicht so Touri überlaufen. Deswegen waren es dann eher die. Aber ja, die Seen gibt's auf alle Fälle oder die Strände.
Das, ihr seid ja in, ich muss es ablesen, ihr seid ja in Pittenhardt aufgewachsen.
yes.
Der letzte Stand, laut Wikipedia, der letzte Einwohnerstand sind 1827 Einwohner. Ich gehe davon aus, dass ihr auch alle 1827 persönlich kennt, oder? Das ist ja wahrscheinlich einfach ein totales Kaff.
Ja, voll. Aber das ist natürlich doch, 1800 Leute sind echt viel. Und man hat wahrscheinlich jeden mal gesehen. Aber
auf jeden Fall, ja. Unser Papa ist auch der Organist in der Kirche. Das heißt, den kennt eigentlich jeder. Und somit wird man aufgrund unseres Papas auf alle Fälle öfter mal erkannt, auch auf der Straße von älteren Herrschaftinnen, die man selber vielleicht auch noch nie gesehen hat.
Der Orgelbruckner ist das dann immer, euer Vater, das im Dorf.
Der Hansi
Bruckner. Genau. Ja, das ist aber so ein bisschen so, man kann sich das schon, glaube ich, so vorstellen, so eine, das ist ja Ostbayern, ihr seid sehr nah an der österreichischen Grenze auch, so Ecke Salzburg und so, das ist schon so ein bisschen so eine urbayerische Gemütlichkeit da, oder?
Ja, voll. Also ich sag mal, in die Berchtesgadener Richtung wird es dann noch extremer, da wo unsere Eltern herkommen, aber da sind sie ein bisschen weggezogen von. Ich glaube, bei uns spürt man schon den Münchner Einfluss so ein bisschen, sag ich mal.
Ah ja.
Der ist dann schon ein bisschen hektischer.
Also die Großstadt, man spürt die Großstadt bei euch.
Naja, nee, das nicht. Aber es ist also klassisches Dorfleben auf jeden Fall.
Ja, schon. Ja.
Ihr, euer Vater leitet ja auch oder hat, weiß ich nicht, ob er es noch macht, die Musikschule in Trostberg, wo ihr dann auch zur Schule gegangen seid.
Genau. Ja, genau. Also der ist in Rente gegangen letztes Jahr, glaube ich. Ja. Oder war es letztes Jahr? Ja. Ja. Genau. Er hat die Musikschule geleitet. Wir hatten da beide auch teilweise Gitarrenunterricht beziehungsweise haben in seinen Chören gesungen, aber das ist jetzt keine Schule wie irgendwie ein Gymnasium, sondern eine extra Musikschule. Also da wird auch nur Musik unterrichtet.
Genau, aber wir waren auch in Trostberg auf der Schule, ja.
Ja, genau. Also Trostberg war das Gymnasium, Herzberg oder so Gymnasium.
Herzheimer, genau. Sehr gut recherchiert.
Ich hab mir mal die Homepage angeguckt und da ist so ein geiles Video über die Schule von 2007 oder so, wo so drei Fünftklässler durch die Schule laufen und sagen, ja, das ist die Cafeteria. Und dann wird so ganz lange die Cafeteria eingeblendet und so. Das ist sehr, sehr lustig.
Wirklich reden die bayerisch in dem Video?
Ja, ja, die reden super bayerisch.
Ach, geil.
Und dann sagen sie immer so, dann sitzen sie so am Tisch und sagen, ja, und wir haben auch Fasching gefeiert, das zeigen wir euch jetzt. Und hier, komm, da schauen wir jetzt mal Neini und so. Und dann, also ich kann nicht sehr gut bayerisch, aber das ist sehr, sehr lustig.
Du solltest Synchs sprechen auf bayerisch auf alle Fälle.
Das ist sehr lustig, weil dann ganz am Schluss sitzen die dann nochmal da, dann wird auch so das Faschingsfest gezeigt und so, wo die Schulsprecherin mit dem, die Schülervertreterin mit dem Hausmeister Karaoke singt.
Nein, jetzt will ich das Video sehen.
Die Schulsprecherin Caro singt mit dem besten Hausmeister der Welt Karaoke, sagen sie.
Ah, und geil.
Der Willi, ja.
Genau. Eine Legende.
Wirklich. Ja, der war wirklich bei allen sehr beliebt. Guter Mann.
Also bei uns war immer der Hausmeister, war immer so ein bisschen so der Doof in der Schule. War der da, hat er sich da so um alle gekümmert, oder was?
Ja, also der...
Super hilfsbereit.
Super hilfsbereit.
Fall, ja. Ja. Immer zu einem Scherz aufgelegt, so. Ja, guter Mann.
Ja. Ja, war ja auch so ein junger Typ, ne? Also ich habe das da in einem Video gesehen, wie er da singt. Irgendwie, der ist ja jetzt nicht so... Wir hatten immer nur
so
70-jähriger Hausmeister.
Ah, dann war das nicht der Willi. Also war 2007, ja, doch. Okay, da war.
Aber ich habe den letztens auch erst wieder gesehen, der sieht immer noch genauso aus.
Echt? Also, ja, hat der so einen leichten Fokuhila, so ein Löckchen Fokuhila?
Nee, nur Löckchen, ohne Foki.
Okay. Ich habe mir die langen Haare hinten dazu gedacht.
Ist es eigentlich, Matti, du bist ja 5 Jahre jünger als Jakob, ne?
Genau, ja.
Ja. Ist das eigentlich, du bist aber auch aufs gleiche Gymnasium gegangen?
Ja.
Und ist das dann so ein bisschen so, ich habe 3 ältere Geschwister, die sind so 10, 12, 15 Jahre älter als ich und die sind auch an die gleiche Schule gegangen wie ich.
Yeah.
Und es ist so lustig, dass man dann irgendwann so anfängt, sich so über so Lehrer auszutauschen, dass meine Schwester zum Beispiel hat total unter so einer Lehrerin gelitten, die mich total geliebt hat, weil ich ihr immer Geschichten von meiner Schwester erzählt habe.
Ach, geil.
Ja, und war das bei euch auch so, dass ihr euch dann so über die Lehrer ausgetauscht habt?
Ja, beziehungsweise die Lehrer haben sich mit mir über den Jakob ausgetauscht auch. Aber ich muss dazu sagen, dass vor mir waren schon nochmal 3 ältere Geschwister auf der Schule. Und deswegen war es bei mir auch dasselbe. Ich habe mich mit meinen Eltern und meine älteren Geschwister ausgetauscht, ja. Mit meinen Lehrern.
Ja, ihr seid ja zu 5, ne? Ihr seid ja 5, also ihr beide seid die Jüngsten dann quasi, oder?
Ja. Genau. Ja, wir sind die Nesthäkchen und...
Nee, so kann man es nicht sagen.
Ich bin das Nesthäkchen.
Ja... Sag mal, Nesthäkchen nicht nur, wenn die zu denen, die halt immer noch zu Hause wohnen, die ganze Zeit?
Nee, Nesthäkchen ist einfach der Jüngste, also wenn da auch so ein kleiner Abstand ist und so.
Okay, na dann bist du das.
Also ich war auch immer das Nesthäkchen bei uns. Ja, ich fand Nesthäkchen sein immer super.
Absolut, ich kann nicht klagen.
Ja, man hat immer so, alle mussten einem auch immer was schenken und so, auch als man noch zu jung war, selber was zu schenken. Das war immer so eine sehr komfortable Position.
Sehr geil. Ja, das stimmt. Aber jetzt sind wir in dem Alter, wo wir auch schenken müssen. Unser ältester Bruder hat auch diese Woche noch Geburtstag. Genommen in 2 Tagen und wir haben noch nicht so richtig das Geschenk, aber kommt noch.
Naja, wir haben schon was.
Ja, einkaufen kann man ja sowieso nicht. Müsste irgendwie irgendwas bei Amazon bestellen oder so.
Nee. Ja, ey, sowas Gutschein an.
Oder?
Ja, so Gutschein. Und dann hoffen, dass er nie eingelöst wird.
Na, Gutschein für einmal Auto waschen.
Da hat er, glaube ich, noch genug.
Auf jeden Fall ist das so eine, wenn man sich so die Schule anguckt, irgendwie, das scheint ja irgendwie alles so ein ganz schönes, ganz gutes Umfeld zu sein, in dem das irgendwie Spaß macht, aufzuwachsen. Also ich komme auch aus so einer Kleinstadt und das war irgendwie echt immer, ich sag heute immer, dass das eigentlich das Beste ist, so aufzuwachsen, weil man da man hatte so einen Überblick über alle Leute und es war irgendwie, man kannte sich und man profitiert davon, glaube ich, oder?
Voll. Ja, also. Ey, wie bei allem gibt's Vorteile und Nachteile, fand ich. Ich fand es also, es gab nicht wenige Zeitpunkte in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, oh Mann, ich wäre irgendwie gern mal in der richtigen Stadt aufgewachsen oder so. Gerade kulturell, aber es ist, keine Ahnung, so die Einflüsse sind irgendwie, also zum Beispiel ist im Land halt die Metal-Szene ziemlich krass.
Ja.
Und wir waren halt so voll unter dem Metal-Einfluss. Das ist alles, was für so ziemlich härtere Sachen und Punk-Sachen und so. Und ich hätte mir im Nachhinein mal viel lieber halt so stärkere Hip-Hop-Einflüsse gewünscht, um ehrlich zu sein. Ich bin da ziemlich spät drauf gekommen. Bei dir war es eh noch früher, ne?
Voll, ja. Aber der Hip-Hop, der damals gehört wurde, erstmal war nicht so geil.
Ja.
Weiß ich nicht. für mein Empfinden auf alle Fälle.
Ich finde das ganz interessant, dass ihr das sagt, weil ich hatte auch, bei mir in der Kleinstadt gab es auch eine Metal-Band, eine Death-Metal-Band von so Klassenkameraden. Das war irgendwie, das ist, scheint für so ländlichere Regionen irgendwie die ansprechendere Musik zu sein. Ja. Also da merkt man, dass Hip-Hop eher so was Städtisches ist, oder?
Das ist was Urbaner,
ja, auf jeden Fall. Ja, das hat immer ein bisschen gebraucht, bis es dann bei uns war.
Ihr seid ja als Kleinkinder im Keller im Kreis gelaufen zu Beatles-Platten und Clara Schumanns Mozart-Interpretationen, habe ich gelesen.
Ja.
Habt ihr zu Fangen gespielt oder so? Oder seid irgendwie einfach, war im Keller so das Musikzimmer von eurem Vater? Oder?
Ich glaube, das müsste ein Zitat gewesen sein, das ich mal gesagt habe, weil ich habe eine sehr konkrete Kindheitserinnerung, nämlich diese Clara Schumann-Platte und die Beatles-Platten. Aber dieses Kreislaufen speziell habe ich zu den Variationen von Morgen kommt der Weihnachtsmann. Ich weiß nicht, wie diese, also keine Ahnung, diese dam, 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 dam. Da ist dann ziemlich viel so 16. Geballer und ich als kleiner ADHS-Jakob fand es halt mega geil, haben die Platte laut aufgedreht, es war auch sowas Besonderes, so eine Platte zu hören und war auch so mit, also keine Ahnung, es hat ja auch sowas Ehrwürdiges und man darf auf keinen Fall dieses Ding zerkratzen und die Nadel und keine Ahnung und das dann aufzulegen und genau, bei unserem Musikzimmer vom Papa, der hatte so eine ganze Wand voll mit Platten und eben Klavier und sein Büro da unten und da war aber auch eine große Fläche, wo man theoretisch musizieren konnte oder eben ganz schnell im Kreis laufen, bis man wirklich nicht mehr konnte.
Als ich dann dazu gekommen bin und mitlaufen wollte, ist ein Circle Pit draus geworden. Ja, genau. Und dann haben es uns unsere Eltern relativ schnell wieder verboten.
So, ich dachte jetzt, dass du sagst, du konntest leider nur Quadrate laufen und jetzt seid ihr dann mal gegeneinander gestoßen.
Wir haben das geometrisch nicht so gematcht in unserer Kindheit.
Matti wusste noch nicht, was im Uhrzeigersinn heißt.
Aber ich finde es interessant, weil bei dir, Jakob, habe ich auch gelesen, dass du, also euer Vater, wie gesagt, Leiter der Musikschule, er zieht euch auch sehr musisch, ihr geht irgendwie in sein Musikzimmer, dürft euch irgendwie Platten anhören, kriegt auch Beatles vorgespielt, habt irgendwie Musikunterricht auch an der Musikschule und so. Aber mit 13 hat dein Vater dir ja die Hans-Söllner-Kassette weggenommen, weil er irgendwie mit den Texten nicht einverstanden war.
Ob das mit 13 war, weiß ich nicht. Ich weiß, dass wir relativ frisch in unserem neuen Haus waren. Auf jeden Fall müsste er so 10, 11 gewesen sein wahrscheinlich. Aber ja, der hat mir die Hans-Söllner-Kassette weggenommen. Ich glaube, im Nachhinein war es auch gut. Da war seine Zeit voraus, weil da sind Wörter gefallen und die man jetzt so mit der, sag ich mal, keine Ahnung, das würde man einfach nicht mehr so sagen. Also, für einen Elfjährigen schon zweimal nicht, ja. Ist dann keiner mehr so lustig. Aber damals fand ich es natürlich mega lustig.
Ja, es ist ja auch so ein bisschen Hans Söllner so als der bayerische Reggae-Gott im Grunde genommen, der ja sich auch immer sehr stark gemacht hat für Legalisierung und deswegen natürlich irgendwie regelmäßig die bayerische Polizei irgendwie zu Hause hatte.
Ja.
Das ist natürlich so ein bisschen so Rebellion, aber andererseits hätten die Beatles ohne Drogen überhaupt kein vernünftiges Album mehr zusammengestellt. Also,
das stimmt, da war der Vorteil, dass sie auf Englisch gesungen haben und man es nicht verstanden hat.
Ich glaube aber eher, dass es so war. Also ich glaube gar nicht, dass sich der Papa und Hans Söllner jetzt nicht gut verstanden hätten. Und unser Papa ist auch total liberal, aber ich glaube, er hat mir nicht zugetraut, dass ich manche Sachen an Sarkasmus verstehe. Und,
ja, ist mit 10 ja auch ein bisschen schwierig. Ja. Das verstehe ich. Aber das fand ich irgendwie eine schöne Geschichte. Also, aber so habt ihr euch musikalisch dann irgendwie so sozialisiert? Wie war das dann? Also ich meine, als du dann so 16, 17 warst und Matti dann irgendwie 12, hast du auch so ein bisschen die Platten vom großen Bruder gehört, Matti, und so versucht irgendwie da musikalisch so ein bisschen auch so seinen Weg zu Jakob zu finden oder so? Oder war das eher so, ich höre was ganz anderes?
Voll. Also ich würde sagen, so bis zur 6., 7. Klasse war mein musikalischer Einfluss kam nur von meinen älteren Brüdern, also von Jakob und von Simon und auch von unserem Cousin David, der auch immer sehr begeisterter Musiker war und immer noch ist. Und ja, da war ich immer sehr dankbar, weil ich mich selber um nichts kümmern musste und irgendwie so vorsortierten Musikgeschmack bekommen habe.
Oh, ich weiß noch, wie wir dann auf das Dream Theater Konzert gefahren sind.
Und ich nicht
mit durfte. Und du durftest nicht mit, weil du zu jung warst. Bitter, fuck, ey. Da warst du angepisst.
Richtig bitter. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, irgendwie mit dem Sound der großen Brüder aufzuwachsen. Aber
ich würde sagen, so ab der 7. Klasse, als man dann auch schon selber irgendwie Viva und MTV geguckt hat und im Internet sich durchgeschlagen hat, habe ich dann meinen eigenen Weg eingeschlagen.
Ich muss auch sagen, dass später auf jeden Fall, als wir dann zusammen Musik gemacht haben, Matti auch auf jeden Fall regelmäßig mir Sachen gezeigt hat, die ich dann geil fand. Also wo hat
war das denn
reziprok?
Wie ist das denn so als großer Bruder, dem kleinen Bruder irgendwie immer so Platten und Musik zu zeigen und so? Ich kenne das ja auch nur aus der kleinen Bruderperspektive. Ich habe mein ältester Bruder ist glaube ich so zu 80% für meine musikalische Sozialisation damals verantwortlich gewesen. Hat mir auch das erste Mal AC/DC gezeigt und so. Also das prägt einen natürlich sehr. Aber wie ist das denn so als großer Bruder? Denkt man da so, oh, dem muss ich jetzt mal was Geiles zeigen, damit der auch ordentlich Musik hört? Oder ist das eher so, da
ich hatte mich gar auf die Nerven? Nicht, ehrlich gesagt gar nicht den Eindruck. Wir waren sowieso ständig so, also wir haben auch lange in einem Zimmer gewohnt, in einem Stockbett gepennt. Und der Matti hat eher einfach immer mitgekriegt, was wir gehört haben und fand es einfach immer als geil. Man musste dem nichts irgendwie sagen, der hat einfach alles aufgenommen. So, ich hatte jetzt nie den Eindruck, dass ich dir aktiv was eingetrichtert habe oder du
nee,
schon.
Nee, das nicht. Nee, aber auch nicht. Also du hattest jetzt auch, glaube ich, keine Guilty Pleasures, wo du dir gedacht hast, ah, das wäre ich nur für mich, aber zeig's ihm mal lieber nicht, weil
ich nicht. Das ist mir die DJ Ötzi-Platte. Also, oh yeah.
Hey. Das baby. DJ Ötzi-Doppelalbum.
Ich durfte nur die B-Side hören.
Ist denn, hatten denn eure Schwestern überhaupt keinen musikalischen Einfluss auf euch?
Doch. Sogar. pass auf, was für eine Platte habe ich der Maria gezockt? Irgendwas hat die mir gezeigt und geliehen und dann habe ich die gleich im Kindergarten mitgenommen und habe gesagt, das ist die geilste Platte. Dann habe ich dann wieder verliehen und sie so, hey, was hast du mit der Platte gemacht? Ich weiß aber nicht, was das für ein Song war.
Nee, das war die Clara.
Nee. Ich glaube irgendwie so The Mighty Mighty Busstones oder sowas. Irgendso. Ah.
Ska. Die Ska-Ecke.
Genau, irgend sowas. Also unsere Schwestern haben auch immer sehr gute Musik gehört, glaube ich. Ja. Aber die Clara, von da kann ich mich, glaube ich, auch erinnern, dass damals so Backstreet Boys-Vibes rübergekommen sind oder so. Also, aber hat auch dazugehört, ja.
Auch eine gute Band.
Auch eine gute Band. Ja, definitiv. Also an mir, also ich habe das damals schon auch mitbekommen. So.
One Direction der 90er.
Das.
Harry Styles der 90er.
Ja,
ich bin eher großer Harry Styles.
One Direction sind die Backstreet Boys der 2000er.
Ja, vielleicht auch so, ja.
Ja.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und dann habt ihr Schule fertig gemacht, also erstmal Jakob Schule fertig gemacht und hast dann auch relativ schnell, so wie ich das gelesen habe, angefangen zu studieren.
Ja. Also ich habe ein Jahr, ich habe mich, so wie sich's für einen Sportstudenten gehört, ausmustern lassen. Und hab dann...
Ach, war bei dir noch Wehrpflicht? Ja, stimmt,
ja, bei
dir
war noch Wehrpflicht, genau. Also letztes Jahr war ich...
Aber es muss so eines der letzten Jahre
genau,
gewesen
ich war
sein,
allerletztes quasi. Jahr. Und
auch ärgerlich.
Ja, ich habe dann wirklich ein Jahr lang Musik gemacht und habe so Gitarrenunterricht gegeben, habe dann auch so ein bisschen in so einem Chemiewerk noch so im Steinbruch gekloppt, habe Silizium abgebaut und habe mir meine erste geile Akustikgitarre finanziert. Und hab dann auch unser, damals hatte ich noch so eine Band und da hatten wir unser zweites Album gemacht und das noch rausgebracht. Und dann beim Release-Konzert hat sich die Band getrennt. Oh, quasi
wirklich.
Jeder ist woanders hin studieren gegangen und ich habe jetzt witzigerweise vor einer Woche, glaube ich, ungefähr 500 bis 1000 CDs geschreddert. Die nicht mehr einfach, ist krass, diese Dinger, niemand hat mehr Verwendung für CDs, ist unfassbar. Und die haben einfach Platz weggenommen jetzt permanent.
Das stimmt. Zumindest keine Verwendung für diese
CDs. Ja. Ja, genau. Ja, und ich habe ein Jahr Pause gemacht nach dem Abi und dann bin ich studieren gegangen nach Regensburg, genau. Habe Sport, Englisch, Lehramt angefangen und war dann in Regensburg.
Das war ja dann für, ich muss wieder nachgucken, das war ja im Gegensatz zu Pittenhardt, war das ja dann schon Großstadt, ne, Regensburg.
Ja, war schon big, aber so nach 2-3 Semestern kannte man die Stadt dann auch ganz gut. Waren ja, ich weiß wie viel leben in Regensburg, 170.000 oder sowas?
Ja, sowas, ja.
Aber Megastadt, weil der prozentuale Anteil an Studenten ist enorm und sehr jung ist immer viel los. Und war eine gute Zeit. Aber ich muss sagen, nach so 1-2 Jahren hatte ich auch den Eindruck, dass mir mega die Decke auf den Kopf fällt da, weil ich jede Ecke kannte und das nichts mehr Neues für mich hatte. Und irgendwie habe ich das dann aber ganz gut verdrängt. Und es ging dann auch los, dass wir oder war das da schon, dass wir so ein bisschen rumgekommen sind, ja, auf jeden voll. Fall mit der Musik und dann viel unterwegs waren, dann war Regensburg einfach immer so ein schönes Zurückkommen, muss man auch sagen.
Ja, ich habe mal in Regensburg ein paar Mal aufgelegt.
Ach echt?
Ich fand das irgendwie mal, weil, naja, also aber lange her, das war, jetzt muss ich überlegen, wann das war. Das muss so 98 gewesen sein oder so.
Oh,
zwischen
nice.
98 und 2000 oder so. Geil. Die Ecke.
Wo hast du auch? Weißt du es noch?
In welchem Jahr? Weiß nicht mehr, in so einer Bar irgendwie, in so einer relativ langen Bar. Irgendwann habe ich da auch mal aufgelegt auf so einer Party in so einem Fabrikgelände. Und weil es gab so einen Veranstalter aus Regensburg, ich habe mit so einem Freund aus Würzburg zusammen aufgelegt und es gab einen Veranstalter in Regensburg, der fand uns immer total geil und hat uns immer gebucht.
Nice.
Deswegen haben wir immer in Regensburg aufgelegt.
Wie hieß dein DJ-Duo?
Wir hießen Goodfellas. Das Goodfellas. War in den 90ern noch cool.
Oh, nice.
Naja, auf jeden Fall, dann hast du eben Englisch und Sport auf Lehramt studiert. Für mich klingt das immer so ein bisschen nach so, ja, machen wir mal so ein bisschen auf Nummer sicher irgendwie.
Absolut.
Also es ist schon so dieses...
Ey, ich war so eine feige Sau und bin immer noch eine feige Sau irgendwie. Also wir haben, unsere Eltern sind halt beide Lehrer und es war irgendwie, wurde uns schon immer so propagiert als das coolste Ding, weil du kannst viele Sachen nebenbei machen irgendwie. Du hast, also Sicherheit war bei uns schon auch so eine Sache. Also wir sind jetzt nicht, wir hatten, dadurch, dass unsere Eltern halt immer Vollzeit gearbeitet haben und 5 Kinder durchgebracht haben, war jetzt, also keine Ahnung, war halt es einfach schon sehr bodenständig, sag ich mal. Und wir hätten nie, bei uns wäre nie, also der Papa war immer sehr skeptisch einer Zukunft in der Musik, wenn man jetzt nicht gerade Lehrer ist, gegenüber. Und über die freie Wirtschaft, also ist quasi nicht vorgekommen bei uns, nee, oder? Im so. Talk. Und keine Ahnung, um ehrlich zu sein, war das dann wirklich so eine feige Sache. Ich habe überlegt, der einzige Studiengang, der halt was für mich gewesen wäre, wäre Mannheim gewesen. Popakademie, ja. Und das habe ich mir angeschaut und Mannheim war so für mich als kleines bayerisches Dorfkind dann irgendwie schon so der Graus. Also es hat mich schon sehr schockiert, wie hässlich in der Stadt sein kann. und keine Ahnung, irgendwie bin ich dann in Regensburg gelandet, habe Lehramt studiert und habe einfach auch quasi 14 Semester, die ich dann gebraucht habe, permanent überlegt, ob ich nicht doch Musik studieren sollte. Oder also keine Ahnung, es war immer so zwei Herzen in einer Brust, aber im Endeffekt haben wir eigentlich die ganze Zeit Musik gemacht und wir haben uns weitergebildet und es war auch immer Zeit daneben nebenher und wir waren auf Tour und keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was jetzt besser war, aber ja.
Ja, du hast ja auch irgendwann mal gesagt, ich stehe jetzt kurz vorm Referendariat, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt wird nur noch Musik gemacht. Ich habe auch, Matti, bei dir habe ich gelesen, dass du Elektrotechnik angefangen hast zu studieren.
Ja, genau. Ich bin nach meinem Abi auch sofort nach Regensburg gezogen. Ich wollte halt unbedingt, also wir haben so, glaube ich, zu meiner Abi-Zeit, oder haben wir angefangen, zusammen Mucke zu machen?
Ja, genau.
Und dann war für mich klar, ich muss auf alle Fälle nach Regensburg, weil da mein großer Bruder ist und wir da zusammen Musik machen und dann richtig groß rauskommen werden zu zweit. Nee, und dann war so, okay, was könnte ich denn eigentlich studieren, was interessiert mich denn? Ey, dann mache ich Elektrotechnik, irgendwie so eine technische Affinität war eh schon immer da und ja.
Verstärker selber bauen ist ja
Verstärker
da.
Verstärker selber
Ziel
bauen,
quasi.
Ja, habe ich dann mal irgendwann gelesen, sollte man nicht machen, weil da so fette Spulen drin sind, die auch wenn der Verstärker irgendwie 2 Monate lang aus war, wenn man die anfasst, man immer noch sterben kann. Da habe ich gedacht, nee, lass lieber die Finger davon. nee, genau. Und das habe ich dann auch bis Jakobs Examen gemacht, bis 2017 und dann.
Und dann haben wir gesagt, jetzt geht's aufs Ganze.
Jetzt geht's aufs Ganze.
Es war aber ja auch ein bisschen. Es fühlt sich auch so ein bisschen so an, als hättest du was studiert, einfach um sozusagen so einen offiziellen Grund zu haben, nach Regensburg zu gehen. Aber in Wirklichkeit ging es darum, dass ihr irgendwie zusammen am selben Ort seid und irgendwie Mucke machen
ja,
könnt.
Ich habe den Studentenstatus gebraucht, um für 1 Euro billiger Minigolf spielen gehen zu können. Meine absolute Leidenschaft. Nee, Spaß. nee, also es hat mich schon immer interessiert, aber. Also ich kann mich, glaube ich, sehr schnell für verschiedene Sachen begeistern und Elektrotechnik fand ich auch immer irgendwie cool, aber ich fand halt Musik machen und damals Filmen, ich habe viel so Videoproduktionen gemacht, Filmen und Musik machen einfach noch geiler und deswegen, ja, habe ich es dann sein lassen.
Ja, Kann ich gut verstehen. Ist ja auch ein bisschen geiler. Ja. Als Widerstände auswendig zu lernen oder sowas. Was auch immer man bei Elektrotechnik macht, keine Ahnung, da fehlt mir die Fantasie.
Ja, weiß ich auch nicht so genau. Ja.
Sehr gut. Ich fand das ganz schön. Ich habe mal so ein Zitat gelesen von dir, Matti. Da hast du gesagt, das war 2019, ich muss es mal hier ablesen, ich habe es aufgeschrieben, weil dann ging es darum, ja, Elektrotechnik und so, studierst du das jetzt weiter und was ist denn und so weiter und so fort. Und da hast du gesagt, wir brauchen keinen Fallschirm, das mit der Musik funktioniert bei uns. Also schon
wow,
so.
Oh, krass. Wo hast du die Eier her, Matti?
Ja, das ist eine gute Frage.
Das fand ich schon bemerkenswert, mutig, das so zu formulieren.
Krass. Ja, da hätte man... Man hätte dieses Zitat so nehmen, man könnte das jetzt so nehmen und dann Cut machen. 2021. Und dann sieht man, wie ich an meinem Computer mich erneut einschreibe für Elektrotechnik.
Ach, wirklich?
Tatsächlich.
Ja, also die 2020 war natürlich ein hartes Jahr für alle Kreativen und Selbstständigen und
ja,
so.
Auf jeden Fall.
Ist das denn, was mich so wundert an dieser ganzen Sache, ist irgendwie euer Vater, der euch sozusagen musisch erzieht, der euch irgendwie sagt, ja hier lernen alle Instrumente gleichzeitig, musikalische Früherziehung, also euch dieses ganze musikalische Besteck an die Hand gibt, dass man irgendwie von klein auf so lernen kann und dann sagt, aber bitte werdet nicht Musiker. Das ist so ein bisschen, das finde ich so ein bisschen schräg irgendwie.
Ja, also... wir kamen aber nichtsdestotrotz schon aus zwei sehr verschiedenen Welten. Also unser Dad hat Kirchenmusik oder Schulmusik studiert, so Klavier und zweites Instrument war Blockflöte und hat halt wirklich sehr viel Orgel und klassische Musik gemacht und da waren wir nie zu Hause. Wir waren auch nie besonders gut im Blattlesen oder so, vom Blattspielen. Und sind auch ziemlich spät erst in Harmonielehre und so eingestiegen. Wir haben halt immer so frei aus dem Bauch und ziemlich viel improvisiert und keine Ahnung. Und es war auch so, dass er quasi in dem Lichte eigentlich erst spät entdeckt hat, dass wir eigentlich schon so ein Talent in dem Bereich haben, das für ihn jetzt also in erster, also...
Ja, also das Talent hat er, glaube ich, davor schon gesehen, aber er hat dann mit der Zeit gemerkt, was wir zusammen auf die Beine stellen können und wo wir hinkommen können, wenn wir da Energie reinstecken.
Ja, aber genau, so aus seiner Sicht hätte es jetzt nie irgendwo gereicht, auch in einem Konservatorium vorzuspielen oder sowas. Oder und auch diese ganzen Studiengänge, die so ein bisschen freier sind, wo es jetzt nicht so mega im Vordergrund steht, wie gut du vom Blatt spielst oder wie krasse Akkorde du raushörst oder sowas und gleich notieren kannst. Und deswegen hat er uns das, glaube ich, jetzt nicht so mega zugetraut. Und wir haben es auch nicht, probiert.
Ja, das stimmt. Aber das hat sich über die Zeit, also er hat sich da krass gewandelt und seine Einstellung hat sich krass gewandelt und der ist auf alle Fälle unser krassester Supporter geworden über die letzten Jahre.
Sehr gut.
So.
Und früher wie eher Kritiker gewesen immer. Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich quasi entschieden habe, das Studium sein zu lassen, gab es auch den Moment, wo ich natürlich nach Hause gefahren bin und mit den Eltern darüber gesprochen habe und ihnen offenlegen musste, dass ich jetzt diesen sicheren Zweig erstmal abschneide und der Musik und dem Filme nachgehen will und die fanden das genau richtig. Die haben gesagt, du wirst wissen, was für dich richtig ist und was du kannst und wir wissen auch, dass du das kannst und deswegen mach das einfach und ich glaube, ja, seitdem.
Das ist echt krass, wie sich das gewandelt hat dann über die Zeit, ne?
Ja.
Ganz schön cool.
Das ist der Vorteil, wenn man der Letzte ist. Das ist der Vorteil, wenn man das Nesthäkchen ist. Die Eltern haben bei allen, die vor einem waren, schon alles falsch gemacht. Und beim Letzten denken sie, ach komm, das soll einfach machen. Meine Güte, was soll passieren?
Ja, auch Glück, dass unsere Geschwister halt alle einen ziemlich straighten Weg eingeschlagen haben und genügend Enkel schon nachgeliefert haben. So, deswegen haben wir jetzt die Joker.
Sehr gut. Naja, ihr habt euch dann, ihr habt dann tatsächlich mit dem Sound angefangen, das ging ja auch schon die ganze Zeit parallel. Ihr habt ja wirklich sehr viel Musik schon immer gemacht, abgesehen davon, dass ihr auch immer sehr viel getourt seid. Aber also Jakob, bei dir habe ich mal so ein bisschen versucht, irgendwie musikalisch da ein bisschen mehr rauszufinden. Die einzige Band, die ich noch gefunden habe, waren die Three Blue Guitars.
Okay.
Zusammen mit Heli Punzenberger,
yeah,
der jetzt mittlerweile eine Band namens Punzi Seven hat.
Nice.
Okay. Und das ist so das, was ich bei dir an was war das für eine, wie muss ich mir Three Blue Guitars mit Heli Punzenberger vorstellen?
Geil. Also tatsächlich war das so eine richtige Musikschulkombo. Heli war unser beider Gitarrenlehrer und mega, mega guter Gitarrist und hat uns sehr viel über das Musikerdasein beigebracht, auf jeden Fall. Und es war sehr, sehr witzig und mein Charakter auch sehr geprägt damals. Und auch diese Kombo, wir haben halt so, das war so eine Coverband, einfach so eine klassische, ja, Gitarren-Coverband. Wir haben so Kleinkunstbühnen gespielt, haben aber auch irgendwelche auf irgendwelchen Festen gespielt, Hochzeiten, Geburtstage, pipapo. Und war zu der Zeit auch ein ganz cooles Einkommen für mich, so nebenher. Und Heli hat seine Soli rausgeballert. Wir haben ihn begleitet. Er ist rumgesprungen und hat seine Show aufgezogen und wir haben viel gesungen und waren da dann eher vorne sozusagen und keine Ahnung, es war auf jeden Fall eine sehr coole Zeit.
Und das ist auch was wir eigentlich so ziemlich mitgenommen haben, dieses Gitarrenspiel und mehrstimmiges Singen und so.
Absolut.
Das war damals schon, also ich war auf alle Fälle großer Fan von Three Blue Guitars.
Es ist ja auch, was man sagen muss, so dieses, so Coverbands und so, ja, das schult ja auch wahnsinnig, ne? Also so, was so Auftreten und so betrifft und so, da nimmt man irgendwie eine Menge mit.
Absolut, von Heli insbesondere, weil er hat immer sehr, sehr witzige Geschichten erzählt und so und das habe ich mir auf jeden Fall für unsere Bühnenperformance rausgenommen. Und ich bin auch echt ganz froh, dass du nicht mehr Bands gefunden hast von früher. Das Internet ganz gut eingerostet ist. Nee, aber da kamen auf jeden Fall so viele frühe Jazz und Blues und so Latin, alles, was irgendwie so auf der Gitarre passiert ist, Einflüsse her. Und Heli war da auch ziemlich straight. Ja. Ihm war immer wichtig, dass Gitarren im Spiel sind. Alles andere war nicht so geil.
Ja, dem sieht man aber auch an, wenn man so Fotos von Heli sieht, das ist so ein richtiger, das ist so ein Blues-Rocker.
Yes, yeah. Ja. Voll, ja.
Der so abends irgendwie noch so die B.B. King-Platte auflegt und so ja, und sich irgendwie ganz genau ein Weißbier eingießt und so und denkt,
Rotwein, oh, was für ihn.
Ah, ein Rotwein, ja. Und denkt, ah, oh, das war noch geil.
Ja.
Das sieht man dem wirklich an. Hast du denn, Matti, hast du auch in einer Coverband oder so? Du hast ja auch in ein paar Bands gespielt, ne?
Tatsächlich, ja. Also, kann mich noch sehr genau erinnern an den Moment, wo ich für meine erste Band akquiriert wurde. Das war nach einem Chorauftritt mit dem Jugendchor von Papa. Und da kam der Manu. Der war so eine Klasse unterm Jakob, der kam daher und meinte, er würde gerne Band starten mit einem aus seiner Klasse und sie brauchen noch einen Schlagzeuger, ob ich nicht Schlagzeug spielen kann. Klar, Schlagzeug spielen kann man irgendwie sowieso. Und dann haben wir Lady Madonna gecovert in der ersten Probe, ich an den Drums. Genau, und ja, dann ging es so, es war so, glaube ich, mit 11, 12, und dann ging es so 2, 3 Jahre noch dahin mit anderen so kleinen Coverbands und ja, dann hat der Jakob, du hast zu mir immer gesagt, ey, mach keine Coverband, mach eigene Mucke. Du hast es damals immer verteufelt, dieses Coverband-Gespiel.
Tatsächlich auch mal guten Ratschlag gegeben.
Ja, genau. Und dann kam diverses anderes Zeug, von Alternative bis Deathcore war alles mit dabei.
Du hast in einer Deathcore-Band gespielt.
Ausgeholfen. Mal ein Jahr lang. Der andere Gitarrist hat sich die Hand gebrochen. Ich weiß im Nachhinein nicht genau, ob er sich mit Absicht die Hand gebrochen hat. Nee, Spaß. Genau, für ein Jahr habe ich da ausgeholfen und ein bisschen mitgefiedelt.
Hat zu krass geschreddet. Hat sich die Hand
nicht abgeschreddet.
Kaputt geschreddet.
Nee, das war geil. Also das war irgendwie, hat's Bock gemacht, weil es mal wieder so einen Übel-Input gab irgendwie. Man war wieder gezwungen, was zu üben, wenn man halt schnell spielen musste und so. Und ich habe mir immer schwer getan, die Sachen aus dem Unterricht zu üben, weil das waren diese Blues-Sachen, das habe ich mir nicht selber ausgesucht, das wurde mir vorgelegt und es war für mich damals keine coole Mucke. Die alten Herren mit ihren Gibson-Gitarren, so, das war irgendwie keine coole Mucke. Und Mitte 20-jährige Tätowierte mit schwarzen geglätteten Haaren, die irgendwie auf der Bühne rumschreien und ihre Gitarren.
Wichtig, dass sie geglättet sind.
Ja, ganz wichtig. das war halt coole Mucke, die habe ich mir selber ausgesucht und da hatte ich natürlich dann mehr Bock, das zu üben. Was jetzt im Nachhinein bereue ich sehr, dass ich die Blues-Schule so vernachlässigt habe damals.
Ja, und du hattest ja schon auch irgendwie geile Abenteuer so mit dieser Band, oder?
Ja.
War jetzt nicht nur...
Voll. Da ging es schon auch um den
Hang. War die erste Tour, oder, die du gehabt hast?
Das war die erste Tour, stimmt, genau. Die war auch gleich im Ausland, so Polen, Tschechien.
Die war vor mir im Ausland gespielt.
Ja.
Ja, so Desco-Konzerte, da ist es, geht's ja wahrscheinlich auch nicht gerade zimperlich zu, möchte ich mal so sagen.
Ja, da wurde sich schon oft auf die Schnauze gehauen. So. Also ich weiß noch, wir haben einmal eine Support-Show gespielt von Nasty. Das ist so eine ultra fette Beatdown-Band, Nasty. Und da waren wir irgendwie, das war auch in so einem Jutz, so eine Jutz-Show war das. Und die hatten drei Vorbands und wir waren die zweite Vorband davon. Und bei uns war dann schon der Krankenwagen zum zweiten Mal da, als wir gespielt haben. Weil sich die Leute halt einfach nur die Köpfe angeschlagen haben. Mucke, völlig egal. Aber
du hattest ja Gott sei Dank Übung von der Weihnachtsplatte im Keller, wie so ein Circuit Pit funktioniert.
Ja, das konnte ich dann erledigen.
Da warst du ja safe. Ja, da warst du auf jeden Fall safe. Ich habe im Internet einen Artikel gefunden über deinen allerersten Solo-Auftritt, Jakob, also quasi die Jakob Bruckner Band, der erste Auftritt im Hilgerhof.
Ah, ja.
Da hat so ein Typ mal so einen Artikel drüber geschrieben und online gestellt, wo du ja auch schon dabei warst, Matti, ne? Und
ich glaube, das war am Tag von meinem Mathe-Abi.
Wirklich?
War das, glaube ich, ja.
Krass. Von deinem Matti-Abi.
Von meinem Matti-Abi. Den habe ich noch nie gehört, übrigens.
Sehr gut. Na, wahrscheinlich nicht. Aber hast du am Tag vom Abi hast du abends dann gespielt, oder?
Ja, Busy Musiker Live halt damals schon.
Naja.
Warte mal, das war 2000.
Ich meine, davor wäre auch schlimmer gewesen als danach.
2013
war das. 13 war das, ja. Sehr gut.
Ja. Und da hattest du auch noch einen Cellisten in der Band.
Ja.
Habe ich gelesen.
Ja, Mann, immer noch ein guter Freund von uns. Der längste Freund von Matti, glaube ich, oder?
Ja, kann man so sagen.
Und auch mein sehr guter Freund geworden. Der Ludi, Top-Typ.
Granate
aber war
am Cello.
Aber war das so ein bisschen, Granate am Cello ist eines der Dinge, mit denen man keine Frauen rumkriegt.
Nee.
aber war das so... Ich meine, ich kenne das von so einer ländlichen Gegend, gerade wenn man irgendwie auch noch befreundet ist und so, dass man sagt, ja komm, spiel mit, ist doch geil, irgendwie mal gucken, das passt schon irgendwie zusammen oder so. Also, weil es ist ja ungewöhnlich, so irgendwie seinen ersten Auftritt zu haben, sozusagen sich zu entscheiden, anzufangen, irgendwie so eine Art Popmusik zu machen oder so und dann irgendwie direkt einen Cellisten mit auf der Bühne zu haben.
Tatsächlich habe ich bei der Band, die ich vorher hatte, da haben wir auch so Popsongs mit Streichern arrangiert. Und das fand ich schon mega geil. Und da, ich weiß nicht, ob du dich an den Once-Film erinnern kannst, von Glenn Hansard heißt er.
Na klar.
Ja. Genau, das war damals so das Ding. Und ich wollte auch so eine Art Singer-Songwriter-Pop machen da. Und da war das perfekt.
War schon eine bewusste Entscheidung von dir.
War eine bewusste Entscheidung.
Ich kann mich auch, ich kann mich noch an eine Sache erinnern von diesem ersten Konzert im Hilgerhof, weil der Ludi, besagter Cellist, der kannte damals halt nur Klassik-Konzerte. So, der hat ja nur Klassik gespielt. Und dann war das für den halt so, der kennt es halt nicht, dass man dann quasi, man spielt fertig, dann ist Applaus, dann geht man von der Bühne, dann kommt man nochmal hoch und so und alle jubeln, sondern das Klassik-Konzert ist ja meistens sehr verhaltenes Applaudieren. Und dann waren wir fertig und gehen von der Bühne quasi und gehen so im Backstage hinter. Und der Ludi war so völlig, der war so völlig geflasht von dem, was da abging im Publikum so. Und war dann so, hey, lass nochmal hochgehen, oder? Gehen wir schon nochmal hoch, oder? Hey, jetzt bleib mal cool, muss ich mal ein bisschen zappen lassen. Komm, wir gehen wieder hoch, schnell.
Ja, ich habe auch gelesen, der Typ, der den Artikel über dieses Konzert geschrieben hat, der war ganz begeistert, hat gesagt, ja toll, da sieht man schon, da steckt was drin und so, das wird mal ein Star, bla bla bla. Und dann sagt er, aber es war auch nicht alles eitel Sonnenschein. Und seine Kritik an dem Konzert war, dass die erste Hälfte des Konzerts, das war wohl das Konzept, nur traurige Lieder waren, nur Lieder über Schluss machen und so. Und in der zweiten, nach der Pause, in der zweiten Hälfte kamen dann so die Rock-Songs, die Abtempo-Songs und so. Ja. Und das fand er nicht so gut, weil die Leute alle deprimiert in die Pause gegangen sind.
Okay.
Oh, geil, das kann man sich merken. Ja, wahrscheinlich ist es ja wie bei, wenn man Kritik übt, oder? Da sagt man auch erst, was schlecht ist und dann macht man nochmal.
Also, ja, ich bin mir... Ja, also irgendwie ist es doch besser so, oder? Du willst ja nicht das Konzert dann so aufhören. Also es waren halt viele, viele Herzschmerz-Songs damals. Das sind ja auch immer die ersten Songs, die man schreibt, wenn es dann um die eigene Story geht.
Ganz ehrlich, erwarten die Leute, wenn sie auf ein Konzert von Anfang 20-Jährigen gehen? Genau.
Was erwarten die denn? Ja, und es wäre ja auch, also wirklich, man musste die ja halt irgendwo, also die Songs mussten gespielt werden und dann lieber in die erste Hälfte und in die zweite Hälfte. Ja,
wir hätten vielleicht einen Song aus der zweiten Hälfte vorziehen sollen.
Aber wie war das Konzert für dich, Jakob? So das erste Mal da irgendwie als Bandleader mit den eigenen Songs auf der Bühne zu stehen und so.
Ey, ich war mega geflasht, ich glaube, das war ausverkauft. Obwohl halt wir noch nie vorher gespielt haben. Also was damals halt 100 Leute waren, aber es war mega.
Ja.
Und das allein fand ich schon überkrass. Und dann, keine Ahnung, also die Stimmung war meiner Meinung nach fantastisch. Und ich habe das ja auch damals sehr geliebt, nicht? Vor allem, wenn du solche Songs spielst, dann ist halt das beste Zeichen, wenn wirklich... da jede Nadel zu hören ist, die fällt und die Leute wirklich so ganz still und gebannt sind. Und so hatte ich es an dem Tag wahrgenommen und da am Schluss haben alle mitgesungen und geklatscht und so, wenn es drauf ankam. Und deswegen, ich war sehr geflasht. Und offensichtlich war es nicht so, muss gut gewesen sein, weil sonst würden wir heute nicht sitzen.
Das stimmt, das stimmt. Das, wie gesagt, also am Anfang war das ja dann quasi noch die Jakob Bruckner Band.
Ja.
Da war es auch musikalisch noch, wie du gerade sagst, so Singer-Songwriter-Pop, was man zu der Zeit auch viel mehr gehört hat als heute noch. So dieses voll. Ein trauriger Mann mit seiner Gitarre singt über die Welt. Wann war denn so der Moment da, ihr seid ja dann schon sehr viel getourt, du hast ja auch an vielen, man findet ja auch andauernd irgendwelche Einträge, weil du irgendwelche Bandwettbewerbe gewonnen hast damit und so. Wann hat sich das so, also, ihr seid ja noch viel getourt, wahrscheinlich irgendwie so wirklich diese Ochsentour gemacht und einfach ganz überall gespielt, wo man irgendwie spielen konnte und so.
Ja.
aber da war Matti ja schon die ganze Zeit dabei. Wann war denn so die Idee, das zu so einem gemeinsamen Projekt zu machen?
Ich glaube, das war 2017, oder?
Ja.
Als wir dann nur noch Musik gemacht haben, unsere Sicherheitszeile durchgeschnitten haben mit unseren Studiengängen.
Das war dann die Entscheidung für uns beide, halt alles darauf zu setzen. Und das hätte sich dann mega falsch angefühlt, dass das Ding Jakob Bruckner heißt. So. Und es war schon immer komisch, weil wir haben halt viel zu zweit auf der Bühne gestanden, also auch ohne Band, gerade die ganzen Support-Sachen. Und dann immer zu sagen, hi, ich bin Jakob Bruckner und das ist meine Band Matti Bruckner. Es ist irgendwie
die Jakob Bruckner Band featuring Matti Bruckner.
Also wirklich einfach dämlich. Und auch wenn damals war es schon auch noch so, dass ich halt Songs geschrieben habe, aber die Energie, die reingesteckt wurde, war halt von beiden auf jeden Fall identisch. Und deswegen war das unser Ding. Es war schon immer dann unser Ding. So.
Ja. Naja, eben. Das war ja eigentlich so offensichtlich auch die ganze Zeit euer gemeinsames Ding. Ja. So.
Deswegen, ich hatte halt diesen Vorsprung und habe da erstmal alleine losgelegt, aber sobald wir an die Öffentlichkeit gingen, waren wir eigentlich immer zu zweit und
Ja. Ich
musste man halt in letzter Konstanz dann auch umbenennen.
Instats. Konstanz.
Konstanz.
Konstanz, letzter Konstanz.
Ja, stimmt.
Schöne Konstanz. Ich habe auch mal, ich habe mal gelesen, dass, ich glaube, Matti hat es gesagt, dass beim Songwriting geht es so, dass du so eine Idee hast für einen Song, Jakob, und so einen Text schreibst und Matti ist dann der, der es irgendwie in Form bringt sozusagen und kanalisiert.
Ja, das ist mal so, also ja.
Voll. Manchmal setzen wir uns zusammen hin, aber aber meistens ist es schon so, dass ich die Idee irgendwie mitbringe und dann formulieren wir die zusammen aus. Hier, wir haben ja jetzt hier ein mega geiles Homestudio eingerichtet, wo wir auch gerade sind, wo wir uns sehr wohlfühlen und haben jetzt ein bisschen uns produktionsmäßig auch reingefuchst und viel YouTube-Tutorials geguckt und viele Demos gemacht und die klingen jetzt immer besser und unser Setup kennen wir besser und ja, mittlerweile sind wir da ziemlich selbstständig im Demos produzieren. Es ist schon wichtig heutzutage irgendwie. Früher wäre es wahrscheinlich noch, also ich glaube, hat sich auch ein bisschen mehr gedreht, so als ich angefangen habe, war es noch besser, also war das noch okay, so Sprachmemos, wo man so einen Song schrabbelt irgendwie herzuzeigen und das haben dann auch noch Leute verstanden, aber mittlerweile muss man eigentlich eine fertige Produktion haben, bevor man die irgendwem zeigt, weil sonst hängen sich die Leute immer an der Produktion aus. Es ist ja auch mega einfach mittlerweile,
ja,
Dinge selber zu machen.
Ja, ihr wohnt auch zusammen, oder?
Frisch jetzt, ganz frisch, ja. Wir sind vor drei Monaten haben wir Regensburg verlassen und sind in den Süden von München gezogen.
Man findet in München noch eine Wohnung?
Ja, nee, eben nicht.
Ja, okay, verstehe.
Wir sind in ein Haus gezogen.
In die Peripherie.
Wir sind in so einen kleinen Vorort von München gezogen, der perfekte Hybrid ist, muss man sagen. Also es ist wirklich so ein Dorfleben wie im guten alten Pittenhardt eigentlich. Ich glaube, wie viele Einwohner hat unsere Gemeinde? 8.000, aber da mit den ganzen Käfern außenrum und so. Und es ist so südlich von München so ein Dorf, außenrum nur Felder, aber mit supergeiler S-Bahn-Verbindung nach München rein. Das heißt, wir sind nah in der Stadt, aber leben in der Natur quasi und sind hier mit unseren besten Freunden hergezogen eigentlich. Wir haben eine Fünfer-WG aufgemacht, haben ein sehr schönes Haus gefunden und genau, wohnen jetzt hier seit 3 Monaten und sind sehr froh, dass wir vor dem zweiten Lockdown hierher gekommen sind, weil somit haben wir auf alle Fälle können wir überdurchschnittlich viel sozialen Kontakt haben, weil wir eben zu fünft hier wohnen.
Ja.
Das ist ja cool. Fünfer WG ist ein Abenteuer. Das muss man wollen.
Wir sind jetzt dann sogar zu siebt.
Also, ja, stimmt, ja.
Wir kriegen jetzt dann einen Refi ein halbes Jahr hier rein und dann haben wir jetzt einen neuen permanent Mitbewohneranfrage, den wir auch sehr gerne mit reinnehmen würden.
Kommen jetzt mal zum Probewohnen und dann, ja.
Das ist wirklich ein riesiges Haus. Also.
Okay.
Ja.
Aber ist ja geil. Hört sich ganz geil an, finde ich.
Ist geil.
Wir können das Konzept cool. Sehr empfehlen.
Ja.
Ja, sehr gut. Jetzt, ihr wohnt zusammen, ihr produziert zusammen, ihr macht zusammen Sound. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe auch mit meinem Bruder zusammen Musik gemacht. Wir hatten dann auch eine Band zusammen. Mein ältester Bruder, der hat Gitarre gespielt. Ich war so natürlich der Frontmann, wie das immer so ist. Und deswegen kann ich das extrem gut nachvollziehen, diese Vertrautheit, wenn man zusammenarbeitet als Geschwisterpaar, als Brüderpaar. Matti hat dann mal in einem Interview gesagt, viele Bands zerbrechen an Persönlichem, bei Brüdern ist das nicht so. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was muss das für ein schönes Leben sein, wenn man noch nie von Oasis gehört hat?
Also ich glaube, es gibt niemanden, der über 18 Jahre alt ist, der noch nie was von Oasis gehört hat, weil Wonderwall penetriert uns ja jedes Jahr um die Sommerzeit von allen Badeseen her.
Das stimmt. Aber Noel und Liam sind natürlich die absolute Antithese zu deiner, zu deiner Theorie.
Das stimmt, ja, die mal kurz außer Acht gelassen.
Nee, aber das ist natürlich eine besondere Vertrautheit, ne? So mit seinem Bruder zusammen Sound zu machen.
Ich glaube, es ist eher so die Kombination aus dem, was uns so an Familie mitgegeben wurde, weil bei uns wurde es schon so, die Familie hat einen hohen Wert bei uns. Es ist, natürlich nicht alles immer mega harmonisch, aber wir haben einfach beigebracht bekommen, dass das was Wichtiges ist und dass man nur eine Familie hat und dass man sich um die kümmert und dass man Sachen ausspricht und dass man das erledigt so und dass man sich natürlich mal daneben benehmen darf, aber dass man sich danach wieder entschuldigt und darüber spricht oder sowas. Und das in Kombination mit wir sind Brüder in einer Band funktioniert halt sehr gut. Und ich glaube, kann mir vorstellen, dass bei den beiden das halt nie so wichtig war, weil sonst hätten sie sich an ihrem Riemen gerissen und hätten es halt wieder hinbekommen, weil sie wissen, ey, ich habe halt nur den Bruder und ich habe vielleicht nicht viele andere Menschen, die mich einfach kennen, seitdem ich ein Furz bin. Und ja, das glaube ich, deshalb war so gemeint. Und wir wissen aber natürlich um die Schwierigkeiten Bescheid, die entstehen, wenn man Brüder ist. Und das ist zum Beispiel der naturgemäße Konkurrenzkampf, in dem man ständig steht. Also das ist dann bei niemandem schwerer als bei Brüdern, dass es immer so ein bisschen darum geht, sich zu vergleichen und in jeder Situation irgendwie so ein bisschen besser sein zu wollen als der andere. Und das kriegt man auch nicht raus und ist aber gut, wenn man das weiß und dann irgendwie sich selbst und seine Reaktion so einschätzen kann in vielen Dingen. Aber Brüder sein ist auch in vielen Hinsichten, glaube ich, nicht so leicht und gerade in der engen Verbindung, wenn wir so viel Privates teilen und Berufliches wie bei uns, sind wir da auf jeden Fall schon an Grenzen gekommen. Ja.
Ja, ich hab auch damals mit meinem Bruder zusammen gewohnt, deswegen, also ich kann Ach, das wirklich? Echt total, ja, ja. Ich
Und redet ihr noch miteinander, oder geht's?
Ja, ja, klar. Also, aber da war der Abstand aber auch so groß, wie gesagt, er ist, glaube ich, 14 Jahre älter als ich oder so.
Oh, krass.
Da ist der Abstand dann so groß, dass es dann auch problemloser klappt, sozusagen.
Ja, okay.
Weil es so unterschiedlich, sehr unterschiedliche Sichtweisen gibt. Mhm. Aber ja, ich habe das immer total genossen. Das war einfach super, ich meine, der war auch ein Hammer-Gitarrist immer, deswegen war es super, den in der Band zu haben und so.
Mega cool.
Aber wir haben immer den gleichen Humor gehabt und dann Musik ist ja auch, ich finde, Musik machen hat immer auch, selbst wenn man einen ernsten Song schreibt, immer auch viel mit Humor zu tun und so oder so einem Verständnis von Sachen und da ist man dann einfach mit seinem Bruder auf einer Wellenlänge, weil man sich gegenseitig so lange kennt und so oft inspiriert hat, dass man da viel schneller irgendwie klicken kann, finde ich.
Nice.
Ja, schön gesagt.
Ihr habt ja jetzt letztes Jahr euer Album, euer Debütalbum veröffentlicht.
Ja.
Hier. Und das ist eine wirklich fantastische Platte geworden. Ich wollte erstmal, was ich unbedingt loswerden muss, wenn die Leute sich diese Platte kaufen wollen, unbedingt die Vinyl kaufen, weil da ist ein Bonusfoto drin, das man auf der CD nicht hat. Und was eines der schönsten Vinyl-Gimmicks ist, die ich seit langem gesehen habe.
Nice.
Also das fand ich wirklich einen extrem gelungenen Gag. Aber ich finde es auch eine super gute Platte. Ich habe, als ich die gehört habe, sofort irgendwie, es hat so einen sehr modernen, coolen Pop-Sound. Ihr nennt es ja immer verpeilter Pop oder habt es wahrscheinlich einmal gesagt und das wird euch jetzt für immer hinterhergetragen, dass das verpeilter Pop ist. Es ist so Indie-Pop. Ich war ganz stark erinnert an Bands wie die Parcels. Ich habe mich auch stark an Höchste Eisenbahn erinnert gefühlt und so. Also diese ganz tolle neue Art Pop, die so Einflüsse, richtig starke Einflüsse hat von so 70er Jahre Yachtrock,
nice.
Genauso wie irgendwie Paul Simons Platte, die er in Südafrika aufgenommen hat und so. Das steckt da irgendwie alles drin, bei euch auch. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, das ist eine sehr schlaue und trotzdem sehr, gefühlvolle Platte.
Oh.
Und das fand ich,
Dankeschön.
Fand ich sehr, sehr gut.
Oh, das ist mega schön.
Ist das, was würdet ihr denn so als wichtige Einflüsse für das Album bezeichnen? Wie kommt man darauf, so einen Sound zu machen? Frage ich mich immer die ganze Zeit.
Du hast gerade alle genannt. Genau. Also Höchste Eisenbahn ist auf jeden Fall bei uns ganz weit vorne. Und auch vor allem so textlich und gesanglich irgendwie haben wir da zwei große Vorbilder in Francesco und Moritz gefunden und waren wirklich sehr süchtig nach der Musik ganz lang. Und ich fand es auch für mich total erfrischend, auch der jetzt nicht so direkt aus Hamburger Schule gekommen ist, was ich vorher gehört habe, fand ich das irgendwie mega spannend und auch wie, sag ich mal, nebenbei die Sprache ist, aber trotzdem so viele Gefühle erzeugt, so, das fand ich mega faszinierend und eben, weil man es nicht so konzipieren kann. Ich fand es schön, weil es ist so der Nase nach, aber wirkt trotzdem total stimmig und erzeugt so ein ganz klares Gefühl. Und was mich oft stört bei deutscher Popmusik ist, wenn sie so konzipiert ist und wenn man hört, ah ja, das haben sie sich da überlegt, so, damit sie möglichst klar reingeht und damit man gleich mitsingen kann und keine Ahnung. Das finde ich, also bei uns war es immer sehr, sehr wichtig, nach dem Gefühl zu gehen, das wir erzeugen wollen. Und das haben wir bei der Platte eigentlich auch gemacht. Wir sind eigentlich nur Gefühlen hinterher gerannt und keine Ahnung, es sind Songs dabei, da sind wir länger irgendwie in einem Gefühl hinterhergerannt und wir mussten länger ein bisschen suchen, so, was jetzt das Richtige ist. Und es gibt Songs dabei, die, der war das Demo einfach, das war in einer halben Stunde fertig und es ist dann auch in eigentlich keiner anderen Variante so auf die Platte gekommen.
Was sind eure Lieblingstracks auf dem Album?
Oh, ich glaube, bei mir ist es Lifestyle. Ich liebe den Vibe, der hat so ein, der ist irgendwie auf die 12 und macht live ultra Bock zu spielen. Wir hatten erst eine Live-Show, wo wir den Song gespielt haben.
Und da war die Platte noch nicht draußen.
Ja, stimmt, da kannte den keiner leider. Aber ja, mit der Band schon ab und zu mal geprobt, ein, zwei so Radiosachen gespielt, wo wir den, und eine Session, genau, wir haben eine wunderschöne Live-Session gedreht auf YouTube auf einem Tennisplatz, wo wir mal schon mal ein bisschen abgelifestylt haben.
Hey, ich mag den Song auch, aber ich finde, es ist nicht so repräsentativ für das, was wir Musik machen wollen in Zukunft, aber der Song ist halt mega, wird einfach live mega viel Spaß machen und da freuen wir uns halt krass drauf, den vor Leuten zu spielen, wenn die den auch noch kennen, das wird bestimmt ja. Irre. Aber so ich finde
auch ein super Song. Ich finde auch mega gut.
Danke. Okay. Ja, bei mir ist es schon witzigerweise für immer hier, die dann auch der erfolgreichste war, weil ich finde, dass der halt eben einfach, ich glaube, wenn man jetzt da einen deutschen Künstler sucht, der wo man sagt, das klingt irgendwie ähnlich, dann müsste man einfach lange suchen und mir fällt auch jetzt nichts ein, weil es gab auch überhaupt keine Vorbilder bei dem Song, der ist einfach irgendwie entstanden und wir haben, das fand ich da mega gut. Und ja. Sonst ist noch so ein kleiner Liebling von mir auf jeden Fall Josephine.
Ja, das finde ich auch super. Ich bin ein großer Fan auch von Ich und deine Freunde.
Ah, geil.
Finde ich auch sehr, sehr gelungen. Das hat mir große Freude bereitet, als ich das gehört habe. Also ja, ein Album, wirklich Chapeau. Das ist echt extrem, ist wirklich, ich will mich jetzt nicht wiederholen, aber es ist wirklich super gelungen. Sehr gut gemacht. Dieses ein sehr wichtiges Lob, auf das ihr gewartet habt. Dann, was ich auch noch so cool finde bei euch, ist, ihr habt das Social Sofa Festival ins Leben gerufen, bei dem ihr irgendwie mit befreundeten Bands, Acts oder auch nicht befreundeten, auf jeden Fall mit ganz vielen interessanten deutschsprachigen Acts zusammen ein virtuelles Festival macht, bei dem ihr Spenden sammelt.
Ja.
Und da sind jetzt, habe ich gelesen, irgendwo schon über 50.000 Euro bei zusammengekommen.
Ja, ja. Über 60.000 sogar.
Knapp 60.000.
Ach, wie krass.
Ja. Echt?
Ja, ja.
Ah, okay.
Das ist doch der Hammer.
Mega krass, ja.
Voll. Das war irgendwie, ist die Idee letztes Jahr im ersten Lockdown entstanden, als es so anfing mit diesen Streaming-Events und Streaming-Konzerten. Ja, uns ging es natürlich wie allen. Wir hatten eine Tour in Aussicht, die dann zwei Wochen vor Start gekippt wurde durch The Rona. Und dann war erstmal Shit. Was machen wir jetzt? Wir haben trotzdem Bock auf Live spielen und Live Mucke machen und haben aber auch gemerkt, so dass durch Corona sich die Probleme der unsere Mitmenschen um uns rum und in Deutschland überhaupt sich die Probleme irgendwie die eigenen erhöht haben und die mediale Aufmerksamkeit von Lesbos und den Flüchtlingen an unseren Außengrenzen einfach weggegangen ist und den Leuten, die nach wie vor immer noch wahnsinnig viel Aufmerksamkeit brauchen und dieses Thema einfach viel Aufmerksamkeit braucht, das ist da zu der Zeit gerade auch ziemlich verloren gegangen. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir da helfen, wie können wir da hingreifen. Und ja, dann haben wir unsere Freundin angerufen, Antje Schumacher.
Ja, und dann haben wir dieses Festival organisiert. Und Antje ist mega gut vernetzt, kennt alle möglichen Künstler. Und genau, der war das auch ein mega großes Anliegen. Und allen Bands, die wir angerufen haben, da haben wir sofort gemerkt, fuck, wir treffen da voll den Nerv, denn das ist alles mega wichtig. Und eigentlich waren alle dabei, die wir angerufen haben. Und erst waren es halt nur Befreundete und dann beim zweiten wurde es größer, weil das erste so gut funktioniert hat. Und genau, so sind dann am Ende solche Summen zusammengekommen, mit denen wir, glaube ich, echt was verändern konnten.
Oh, ich muss mich nochmal korrigieren. Es waren über 60.000, weil wir haben dann nämlich noch den Bayerischen Popkulturpreis fürs beste Festival gewonnen. Genau, und da haben wir auch nochmal 2.000 Euro Preisgeld gekriegt, die wir natürlich auch gespendet haben.
Plant ihr denn noch eine Ausgabe?
Ey, das Thema ist auf jeden Fall präsent und bedarf weiterer Aufmerksamkeit und wir wollen das auf jeden Fall wieder machen. Wir haben es bis jetzt tatsächlich einfach nicht mehr geschafft, weil das wirklich sehr großer Aufwand war, das zu organisieren, das Drumherum. Und wir würden das vor allem auch wahnsinnig gern im so als richtiges Konzert auch mal durchziehen.
Ja.
Wir wissen jetzt gerade auch nicht, wie die Reaktion so bei weiteren Streaming-Konzerten ist. Ich habe den Eindruck, dass die Leute jetzt so ein bisschen genug haben erstmal. Aber
alle warten nur, dass wir keine Streaming-Konzerte
haben. Ja, genau.
Voll. Ja, aber auf jeden Fall eine sensationelle Aktion. Mega cool, da seine Energie drauf zu verwenden und für was Sinnvolles. Das ist ja äußerst respektabel. Wir kommen jetzt zu dem Part in dieser Sendung, in der ihr Fragen von anderen gestellt bekommt. Wir haben ein paar Kollegen und Freunde von euch gefragt, ob sie Fragen für euch haben. Da haben wir einige bekommen. 4 Fragen werden euch jetzt gestellt von unterschiedlichen Kollegen. Und ich versuche mal hier einfach die erste abzuspielen, sodass ihr die auch hört.
Hi, hier ist Michael von Clan. Und ich habe eine obligatorische Brüderfrage. Wir sind ja auch Brüder und das ist ja irgendwie speziell und so. Und ja, die Frage ist hoffentlich nicht zu intim, aber ich stelle sie einfach mal. Wenn ihr euch richtig gestritten habt oder es einfach scheiße ist oder ihr keinen Bock aufeinander habt, wie kommt ihr wieder zusammen? Was passiert da oder wie macht ihr das? Wie kriegt ihr das hin? Das würde mich interessieren.
Wow.
Ja.
Diebe Frage.
Da braucht jemand Rat.
Nee. Wie kommen wir da wieder zusammen? Tatsächlich ist mal so irgendwie, ne? Manchmal ergibt sich das dann wieder von selber. Manchmal lösen sich Knoten von selbst. Oder durch irgendwelche guten Stimmungen, ja, die sich verbreiten.
Also ich sag
durch irgendwelche Sachen, die passieren, die erfreulich sind.
Wenn es mal konkret knallt, so, dann, also dann, wenn man mal was Großes hat,
ja,
dann kommt halt derjenige, der den Kack gemacht hat und entschuldigt sich, oder? Meistens checkt man es dann relativ schnell selber.
Aber ich glaube, das ist ja nicht das Problem, oder? Weil ist es bei uns oft so, dass es konkret knallt?
Nee, nicht oft.
Wenn, dann schleichen sich halt so Sachen ein, so die irgendwelche Umstände oder sowas, und dann, ja, wenn man merkt, dass es zu schlimm wird oder so, dass sich sowas aufbauscht zwischen einem, dass dann so ein bisschen wie so eine Wand zwischen einem steht, dann muss man schon aktiv rangehen und sagen so, ey, fuck, wir müssen jetzt mal drüber reden, was da gerade eigentlich passiert, weil ich weiß es nicht, so das passiert halt dann meistens, gell, dass, ja, wir drüber reden und dann kommen da Sachen raus, die man nie erwartet hätte. Aber
oft stellt man dann fest, finde ich, dass es halt so Kommunikationsprobleme sind.
Ja, genau, ist dann eigentlich immer.
Man meint, ja, der andere meint das und, genau, der hat es nicht so gemeint und,
ja,
so.
Ja, voll.
Genau.
Und man unterstellt anderen oft immer andere so Beweggründe, glaube ich.
Ja.
Oder man meint immer zu wissen, warum der andere gewisse Dinge so macht, und dann am Ende lag man völlig daneben eigentlich. Und dann kam.
Man hat ja dann oft auch so ein bisschen den Kopf im eigenen Arsch, weil man irgendwie so irgendwas nervt einen dann, und dann baut man das in sich zu so einem Riesenproblem auf, weil man immer sagt, ach, oh ja, jetzt, genau, jetzt trinkt der schon wieder so laut oder so, ein totaler Scheiße. So. Ja. Nice.
Wer trinkt so laut? War das bei euch ein Problem oder was? Wer war, nee, der laute Trinker?
Bei uns war es nie ein Problem, aber man kennt das, also zumindest mit meinem Bruder war es nie ein Problem, aber man kennt das ja auch so aus so anderen Beziehungskonstrukten, dass man da irgendwie irgendwann so einen Nerv auf jemanden kriegt, so doof irgendwie.
Aber trinkt zu laut habe ich wirklich noch nie gehört. Ist zu laut? Ja.
Ist das zu laut?
Kann ich verstehen. Trinkt zu laut habe ich noch nie.
Ein ständiges Problem. Da haben wir nach der Aufnahme nochmal ein Wörtchen zu reden.
Genau. Ey, der macht immer nach jedem Mal trinken, macht er viel zu laut so.
Das war ja fast so ASMR.
Dreht die Flasche immer so laut zu. Genau. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage.
Sehr gute Frage, Micha. Danke.
Ja, das stimmt. Die war jetzt von Michael von Clan. Jetzt kommt unser nächster Fragegast.
Hi, hier ist Keno von Mugmama. Hallo, Bruckner Brüder. Mich würde mal was interessieren. Ich kann mich erinnern, dass ihr, als ihr bei uns Support gespielt habt auf Tour, in verschiedenen Bereichen des Busses geschlafen habt. Wir haben ja immer einen Schnarcher- und einen Nicht-Schnarcher-Bereich im Bus. Und einer von euch hat im Schnarcher-Bereich geschlafen und einer im Nicht-Schnarcher-Bereich. Ich würde gerne wissen, woran das genau lag und welches Geräusch derjenige macht, der im Schnarcherbereich geschlafen hat. Bussi.
Sehr gut, sehr gute Frage. Wer hat wo geschlafen, Matti? Weißt du es noch?
Ich kann mir vorstellen, ich habe ja den ultra-deepen Schlaf. Mir ist einfach völlig egal, wo ich schlafe. Und mir rutscht schon auch mal so ein Schnarcher raus. Moment, ich habe...
Nee, das stimmt nicht. Ach so, oh geil. Ja, das stimmt. Also Matti schnarcht nicht, aber Matti schläft tatsächlich wie ein Stein, egal wo und wie. Er hat einen sehr, sehr soliden Schlaf. Und ich konnte auch da überhaupt nicht pennen. Also muss ich auch sagen, ich schlafe einfach in Tourbussen nicht. Punkt.
Nicht, Punkt.
Und wenn dann noch wer schnarcht, dann schlafe ich doppelt nicht.
Wäre aber auch ein guter Grund gewesen, um auf deinen Bruder sauer zu sein, weil er so gut schlafen kann.
Ja, genau.
Man dann selber kein Auge
Mann,
zukriegt.
Er ist wieder besser,
wie ich Sau.
Kann schlafen.
Mann. Ich kann sogar, ich schlafe zurzeit mit so einer App, weil ich das ausprobiere. Und
du schläfst mit einer App?
Ich schlafe mit einer App. Ich bin wie App, programmosexuell, ja. So und so. Und die zeichnet... Das ist zwar datenschutzrechtlich auch irgendwie schwierig, weiß ich auch, aber die zeichnet meine Schnarcher auf.
Was mein?
Ich kann euch mal schnell noch einen Schnarcher vorspielen. Moment, ja, heute zum Beispiel. Oh, schauen wir mal, nicht, dass ich da wieder komische Sachen... Weil ich rede auch ab und zu weirdes Zeug im Schlaf. Komm, alles passiert. Moment, vielleicht, ich weiß nicht, wie gut man den hört, aber...
Reden da viel cooler als... Okay, toll.
Ja, die... Hier, Schnarcher Nummer 2.
Das ist ein Furz, Alter, ein Einwandfreier.
Alter.
Alter! Das klingt sehr gut. Mach nochmal den.
Der ist richtig, richtig weird.
Alter!
Okay.
Ja, verstehe. Der Mann muss in den Schnarcherbereich. Ja. Eine Frage haben wir noch.
Moin, hier ist eure Antje. Ich würde gerne von euch wissen, von wem habt ihr viel gelernt und was hat diese Person euch beigebracht? Tschüss.
Oh. Antje Schomaker, die war ja auch in der allerersten Staffel Songpoeten, war die zu Gast.
Sehr gut.
Ah,
oh, Antje ist Hammer. Und ich würde gerne von Antje wissen, was sie am Vortag getrunken hat. Sie hört sich ein wenig verkatert an. Antje, was? Also ich, von Antje kann man auf jeden Fall wahnsinnig viel lernen. Yeah. Weil die eine ist, die wirklich jede Ungerechtigkeit, die sie, also das habe ich von ihr gelernt, dass sie, wenn sie, egal welche Ungerechtigkeit sie mitkriegt, wenn jemand diskriminiert wird oder was weiß ich, also sie schluckt nichts runter, sie spricht alles an und sie ist mega direkt und sie hat da keine Ängste, irgendwie blöd dazustehen oder was, und das finde ich wahnsinnig bewundernswert, und ihren Mut diesbezüglich finde ich da wirklich sehr bewundernswert, und da habe ich mir schon oft versucht, eine Scheibe von abzuschneiden. Deswegen witzig, dass es jetzt mal so kommt. Aber bei mir ist tatsächlich, von Antje habe ich schon viel gelernt. Was ist bei dir so?
Ich wollte jetzt auch die Antje sagen.
Nee, wirklich?
Nee.
Nee, ich habe. Du wolltest natürlich mich sagen.
Ich wollte natürlich dich sagen.
Ja.
Fertig, nächste Frage. Nicht was? Als die Frage bei der Hälfte war, musste ich sehr intuitiv an unseren Papa denken. Irgendwie, der hat mir sehr, sehr viel mitgegeben. Ich würde nicht mal sagen, nicht nur im Musikalischen, sondern einfach so, wie man ist im Leben, wie man sein Leben auf die Reihe kriegt und wie man mit Sachen umgeht. Die Werte, die uns unsere Eltern mitgegeben haben, die habe ich mir, glaube ich, bis heute behalten, und die sehe ich auch immer noch als die richtigen an. Und auch wenn ich es schon natürlich auch hinterfragt habe, aber ja, der Papa, der ist irgendwie so ein riesiges, allwissendes Buch, und von dem schneide ich mir auch sehr gern Scheiben ab und lerne ich immer wieder gerne von.
Aber die Frage war zuletzt, von wem du zuletzt was gelernt hast, weißt du?
Ach so, echt?
Ich glaube, oder? Habe ich es falsch verstanden?
Keine Ahnung. Also ich glaube, es geht auch einfach darum, von wem man grundsätzlich was gelernt hat und was man gelernt hat und so. Also deswegen.
Voll gut.
Na, tolle Antwort. Also diesen Podcast müsst ihr auf jeden Fall euren Eltern vorspielen, damit die das mal hören. Jungs, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich finde, wie gesagt, ihr macht es toll. Ich sehe da auch irgendwie noch eine ganz lange Karriere vor euch. Und wenn ihr so weitermacht, dass da noch ganz viele tolle Platten auf uns zukommen. Oh,
danke schön, merci.
Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt hier für die kleine Talkrunde.
Wir sagen danke.
Und ich fände es gut, wenn wir uns so in 5 Jahren oder so irgendwie nochmal hier treffen und dann mal gucken, was in der Zwischenzeit passiert ist. Da bin ich sehr gespannt.
In 5 Jahren dann mit Hologrammen, hoffentlich.
Genau, sehr gut. In 5 Jahren mit Hologrammen sitzen wir alle am Tisch. Vielleicht sitzen wir dann sogar in echt am selben Tisch und können irgendwie danach oder dabei noch ein Bierchen trinken.
Sehr
oder
gut.
So,
geil.
Um das gemütlicher zu machen. Super gut. Also Bruckner, eine sehr heiße Empfehlung für alle da draußen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart heute. Und liebe ZuhörerInnen, an euch einen großen Dank, dass ihr bei dieser Folge Songpoeten wieder dabei wart. Und wir hören uns beim nächsten Mal hier wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast der Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Delmar, moderiert von Nils Bokeberg und produziert von Pool Artists. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony-Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song, wann immer, wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.